Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Moin moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland-Podcast Tores Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung.
Auf eine Tasse Tee mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschland, Tilman Kuban, und Michel Deckmann, möglicher Landtagsabgeordneter aus unserem schönen Schleswig-Holstein. Moin Michel, moin Tilman. Schön, dass das ganz spontan mit uns dreien hier geklappt hat. Deswegen, aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer, ist auch aufgefallen, dass mein Laptop zugeklappt ist. Hier stehen nämlich immer meine schlauen Notizen eigentlich, aber ich hatte keine Zeit mehr, mich vorzubereiten. Ihr auch nicht, deswegen machen wir das heute mal Freestyle. Und wir sitzen hier bei den Stadtwerken in Husum, denn hier hatte ich eben noch meinen Podcast zum Thema Glasfaser. Könnt ihr beiden da als CDUler was zu sagen? Ist Glasfaser wichtig?
Natürlich ist es wichtig. Die ganze Frage des Breitbandausbaus, wie wir schnelles Internet in die Regionen bekommen, ist eins der Kernthemen. Jeder, der mal im Ausland unterwegs gewesen ist, hat häufiger festgestellt, dass Deutschland in gewisser Weise bei manchen Fragen sowohl im Bereich des Breitbandausbaus als auch im Bereich des Mobilfunknetzes so eine Art Entwicklungsland ist. Und von daher ist es gut, dass wir viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen. Wir haben im letzten Jahr ein Programm gestartet, das früher gab es das weiße Fleckenprogramm, also bis 30 Mbit schneller ausgebaut wird. Jetzt gibt es das graue Fleckenprogramm, sogar bis 100 Mbit unter versorgte Regionen schneller ausgebaut werden. Und deswegen glaube ich auch etwas, was hier in der Region sehr hilft, dass das Land, dass der Bund dem Land, aber auch den Kommunen hier vor Ort mehr Geld zur Verfügung stellt.
Michel, wie wichtig ist Glasfaser für Husum, für Nordfriesland?
Also man muss es schon sagen, im bundesweiten Durchschnitt steht Nordfriesland ja gar nicht mal schlecht da. Aber ich bin froh, dass Tilman das gesagt hat. Es geht ja nicht nur um Glasfaser, es geht auch um den Mobilfunk. Ich selbst erzähle da immer gern die Anekdote, Norwegen-Urlaub, man steht am Bergsee und hat besseren Empfang als zwischen Randrum und Ostenfeld. Also für mich war das immer so ein Ansatz, das kann ein Politiker nicht zufriedenstellen, das kann Politik nicht zufriedenstellen. Und ich bin froh, dass der Bund da jetzt mehr Geld in die Hand nimmt.
Tilman, du hast jetzt in deinen letzten Tagen, die du in Schleswig-Holstein warst, einige Städte, Regionen besucht, Ostenfeld und Randrum noch nicht. Aber sag mal, wo kommst du gerade her und was hat dich nach Husum gebracht?
Ich mache hier gerade eine Unterstützungstour, Zeit für junge Köpfe heißt sie, weil wir unsere jungen Kandidaten unterstützen wollen in diesem Landtagswahlkampf, war in Segeberg, in Elmshorn, in Lübeck, in Ostholstein, in Scharbeutz, in Kiel, bin heute hier, nachher in Rendsburg und heute Abend in Dithmarschen und morgen nochmal in Pinneberg und in Stormann. Und so haben wir ganz verschiedene tolle junge Kandidaten, wie beispielsweise Michel, die hier unterwegs sind und die zu unterstützen und zu sagen, es ist Zeit, gerade jetzt auch auf jüngere Köpfe zu setzen, denen eine Chance zu geben und der Politik in Kiel neuen Schwung zu geben, ist mein Ansporn und dafür bin ich hier unterwegs.
Eins sei vorab gesagt, bevor es für dich nach Rendsburg und Dithmarschen geht, genieße Husum.
Ich war hier eben gerade schon am Hafen.
Ihr wart am Pub essen draußen, ne?
Das war schon echt ganz nett. Also lässt sich aushalten. Lohnt sich nochmal wiederzukommen. Ich habe gesagt, wenn Michel es schafft in den Landtag, dann komme ich auch wieder. Also von daher liegt es jetzt an ihm.
Ich wollte gerade sagen, Michel, schaffst du das denn? Wie sind die Prognosen?
Also die Umfragen aktuell sind natürlich wahnsinnig gut. Allerdings gilt jetzt, es sind noch 2 Wochen, jetzt müssen die Leute auch zur Wahl gehen und am Ende wird abgerechnet am 8. Mai und daher entscheidet sich, wer am Ende unsere Region im Landtag vertreten will. Ich möchte das gerne und ich würde mich freuen, wenn die Nordfriesen mich dabei unterstützen. Und die Einladung an Tilman ist natürlich schon ausgesprochen.
Wunderbar, das freut mich, sonst hätte ich das nochmal getan, aber hast du schon gemacht, wunderbar. Wir sehen, ja, die Prognosen sind gut, die Umfragewerte in Richtung Daniel Günther sind super. Was muss denn passieren, damit du auch wirklich in den Landtag kommst? Auf welchem Listenplatz stehst du, was muss passieren?
Das Schöne ist ja, die Liste ist für mich gar nicht entscheidend. Guck denn mal. Die Leute im südlichen Nordfriesland, die können mich tatsächlich direkt wählen. Ich stehe direkt auf dem Wahlzettel drauf, ganz oben tatsächlich. Da hat sich meine Mutter wahnsinnig drüber gefreut, dass ich ganz oben stehe. Das hat sie mir direkt bei WhatsApp geschickt. Dementsprechend können alle Nordfriesen mit dran arbeiten, dass ich am Ende unsere Region im Landtag vertreten darf, indem sie mich ankreuzen.
Woran liegt es, dass du ganz oben standest?
Meine Mutter denkt natürlich, ich hätte da was gedreht, aber es liegt am letzten Wahlergebnis, weil die CDU und auch unsere bisherigen Vertreter sind traditionell mit guten Wahlergebnissen ausgestattet worden und deswegen wird einfach nach den letzten Wahlergebnissen das gereiht.
Du bist ja wirklich noch ein richtig junger Hüpfer. Du auch, Tillmann, ich auch, aber du noch so richtig. Wie kommt das eigentlich? Du bist ja schon seit einigen Jahren auch im Kreistag. Was fasziniert dich eigentlich an der Politik?
Also ich glaube, das ganze Thema Politik hat für mich schon relativ früh angefangen mit den ersten kruden Ideen damals. War noch so mit Freunden die Überlegung im Bus, machen wir da selbst was? Aber wie das denn so ist, bevor man da selbst was machen kann, muss man erstmal eine starke Truppe zusammen haben. Das war damals ein bisschen schwierig. Dann bin ich über die Jahre, hat man den regionalen Parteien so ein bisschen gefolgt. Insbesondere an der Jungen Union bin ich dann hängen geblieben. Und dann war das halt irgendwann, ich bin beigetreten online, tatsächlich nach einem Bier, wo ich habe gedacht, muss einfach losgehen. Das war 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise. Da gab es irgendwie nur die Extremen. Und ich fand, die Jungen Union, aber auch die CDU haben da gute Antworten geliefert, einfach die ausgewogen waren. Und seitdem hat mich diese ganze Mentalität auch fasziniert von den Leuten, die hier vor Ort was bewegen, die hier vor Ort anpacken und die Region nach vorne bringen wollen. Und du hast ja schon gesagt, seit 2018 darf ich das selbst machen im nordfriesischen Kreistag für den Husumer Norden.
Dein Konterfei, dein Bild sieht man ja überall, wenn man durch Husum, durch Nordfriesland fährt. Deins hingegen nicht, Tillmann. Ne? Warum auch? Aber meine Frage in diesem Zuge, warum bist du eigentlich hier oben? Kennt man dich hier? Wurdest du heute bei Edeka erkannt? Mensch, das ist hier doch der Kuban oder...
Ich musste ein, zwei Selfie-Wünsche erfüllen.
Tatsächlich.
Das habe ich auch gemacht, habe ich auch gerne gemacht. Ja. Und ist ja auch irgendwie schön. Nichtsdestotrotz, am Ende geht es vor allem darum, dass Michel vorne steht, dass die jungen Kandidaten vorne stehen. Und wenn wir da einfach auch ein bisschen Manpower mit hinbringen, auch unsere Leute nochmal motivieren und sagen, so, pass auf, das ist ein guter Mann. Und der hat auch die Unterstützung von anderen Jüngeren aus ganz Deutschland. Das ist das Signal, was wir senden wollen. Deswegen sind wir zum Beispiel auch morgen nochmal in Pinneberg mit 50 jungen Leuten aus ganz Deutschland, die nach Schleswig-Holstein kommen, um zu unterstützen und zu signalisieren, wir wollen hier am Ende, dass die guten Umfragen am Ende auch in ein gutes Wahlergebnis ummünzen und dafür müssen die Leute am Ende zur Wahl gehen. Das ist unser Ansporn.
Ich wollte gerade sagen, 50 junge Leute noch aus ganz Deutschland bei diesen Umfragewerten. Können die sich die Zeit nicht besser vertreiben? Ist das überhaupt notwendig?
Naja, also am Ende ist es schön, Umfragewerte zu haben, aber am Ende wird abgerechnet. Und deswegen zählt's, wie dann am Ende das Ergebnis ist. Und dafür müssen die Leute hingehen, dürfen sich nicht zu sicher sein. Daniel Günther macht einen tollen Job hier als Ministerpräsident. Es gibt tolle Ideen, gibt eine gute Regierungsbilanz. Finde gerade hier auch in der Region, wir haben vorhin lange drüber gesprochen, auch diese Projekte zu sagen, wir entwickeln hier einen neuen Wirtschaftsstandort. Wir entwickeln hier die Kombination aus Klimaschutz und Industrie, dass man am Ende es schafft, hier mit der Windkraft, mit den erneuerbaren Energien dafür zu sorgen, dass der Strom direkt dort ist, dort vor Ort ist, dass sich die Industrie ansiedelt, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist eine Entwicklung dieser Jamaika-Koalition, die Daniel Günther anführt und deswegen hat er eine große Unterstützung. Aber ich finde es auch gut, dass es viele jüngere Impulse gibt, wenn ich zum Beispiel an junge Familien denke, dass man sagt, man will die Grunderwerbsteuer fürs erste selbstgenutzte Eigenheim abschaffen, zu sagen, wir wollen, dass wieder mehr junge Leute auch Eigentum haben, eine eigene Wohnung oder auch ein eigenes Haus sich leisten können. Und dafür muss man dann auch als Staat eine Unterstützungsleistung dazu geben. Oder wenn es ums Thema Azubi-Ticket geht oder ähnliches, dann gibt es einfach viele tolle Projekte, die Daniel Günther anstoßen will. Und dafür muss man am Ende die Stimmen abgeben und nicht nur bei einer Umfrage teilnehmen.
Deswegen wird ja auch jetzt schon aktiv für die Briefwahl geworben. Tillmann, für diejenigen, die heute bei Edeka reinliefen und dich vielleicht nicht erkannt haben. Sag doch mal, wer bist du, was machst du und woher sollte man dich kennen?
Woher man mich kennen sollte, das sollen andere entscheiden. Ich bin
aus dem Blog bei 96.
Aus dem Blog bei Hannover 96, genau. Das ist eine schöne Zeit, erinnere ich mich immer noch gerne dran zurück. Und wenn die Zeit es zulässt, bin ich immer gerne im Stadion. Auch dann gegen die Storche aus Kiel. Aber wir schauen mal, wie das nächste Saison wird. Wahrscheinlich spielen wir ja weiter in der gleichen Liga. Von daher freue ich mich da auch schon drauf, wenn man mal wieder in den hohen Norden reisen kann. Nein, Spaß beiseite. Bin im Deutschen Bundestag jetzt seit letztem Jahr, bin Bundesvorsitzender der Jungen Union jetzt seit mehr als 3 Jahren und in dieser Zeit natürlich auch eine junge Stimme. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie gesehen, dass auch in der CDU die Jungen vielleicht zu wenig gehört worden sind. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass beispielsweise am Anfang viele Studenten ihren Minijob verloren haben, dass da die Partei zu wenig gemacht hat, dass wir sehr früh über Restriktionen für Ungeimpfte gesprochen haben und damals eigentlich viele Jüngere noch gar nicht geimpft sein konnten, dann waren das die Jungen, die immer diejenigen gewesen sein sollen, die zu viel Party gemacht haben und deswegen die Zahlen hochgetrieben haben. Und irgendwie standen wir immer am Pranger, obwohl sich wirklich 95% von uns echt zusammengerissen haben und ein Teil auch ihrer Freiheiten dafür draufgegangen sind, weil man einfach gesehen hat, dass oder weil man einfach weiß, dass viele Dinge du nur in der Jugendzeit so ausleben kannst, sei es jetzt mal eine Party machen, sei es jetzt mal auch ins Ausland gehen für eine Zeit zum Beispiel oder seinen Partner, seine Partnerin finden. Und da ist vieles auf der Strecke geblieben und da braucht es, glaube ich, gerade jetzt eine junge, starke Stimme, die auch sagt, nach Corona brauchen wir für die junge Generation ein Aufholprogramm. Und das in einer Zeit, in der wir, glaube ich, alle mit sehr viel Sorge auch Richtung der Ukraine blicken.
Über die Situation da vor Ort und unser politisches Handeln wollen wir gleich nochmal sprechen. Michel, du bist ja auch eine junge, laute Stimme, zumindest vom Organ her und auch von dem, was du sagst, selbstverständlich. Ne? Wie gehst du damit um, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, Mensch, der ist doch gerade mal 20, bist ein bisschen älter, ich weiß, aber ne? Und dennoch bei der CDU, wie gehst du damit um? Weil viele Wählerinnen und Wähler sind ja auch doch etwas älter der CDU. Wie gehen die mit dir um, als so jungen Kandidaten? Finden die das super oder sind sie da eher skeptisch?
Also ich muss tatsächlich sagen, mein erster Gedanke war auch damals, als ich wusste, ich bin nominiert, wie wird das? Wie werden die Reaktionen? Man denkt ja, oh, manche könnten ablehnend reagieren auf einen jungen Kandidaten. Aber tatsächlich merke ich das ganz, ganz anders. Viele sind sehr froh, dass sich auch junge Leute in der Politik engagieren wollen, dass sich junge Leute auch in der CDU engagieren wollen und gerade hier im ländlichen Raum. Ich glaube, davon gibt es allgemein noch zu wenig Leute, die sich in der Politik engagieren, auch gerade bei den jungen Leuten. Und deswegen sehe ich da tatsächlich ganz, ganz wenig negative Reaktionen. Die meisten sind da sehr froh drüber.
Wenn du politisch nach oben schaust, wer ist dein politisches Vorbild? Zu wem schaust du auf? Ist das ein Tilman Kuban? Ist das ein Philipp Amthor? Ist es ein Daniel Günther? Ein Friedrich Merz? Denn ich finde, wenn du los sprichst, könnte auch, wenn ich Augen zumache, der Fiete Merz stehen.
Also ich glaube, so das eine Vorbild gibt es tatsächlich auch für mich in der Politik nicht. Es gibt viele Leute, die ich in der einen oder anderen Facette wahnsinnig faszinierend finde. Ich finde einen Friedrich Merz faszinierend, wenn ich seine klaren Ansprachen auch teilweise schon auf Parteitagen gehört habe. Ich finde einen Daniel Günther wahnsinnig gut, wie nahbar er mit den Menschen ist und einfach, dass er noch so ein Charakter ist, mit dem kann man Kaffee oder auch ein Bier trinken gehen. Und da würde man nicht erkennen, dass er Ministerpräsident von unserem Land ist. Das heißt, ich würde sagen, eine Mischung unter anderem aus den beiden und noch ein paar anderen, auch aus der Familie, das könnte ich so als mein großes Sammelsurium an Vorbildern bezeichnen.
Tilman, dich hat man vor einem Jahr, ist mein Eindruck, deutlich häufiger gesehen, gehört, von dir gelesen. Entweder informiere ich mich falsch oder es ist einfach weniger geworden. Liegt es an der aktuellen Situation der CDU? Liegt es an der Opposition, dass die JU gar nicht mehr so viel zu melden hat, dass du mittlerweile im Bundestag bist? Erstens, ist es richtig? Und zweitens, woran liegt es?
Natürlich gehört soweit dazu, dass in der Opposition die Wahrnehmbarkeit von uns allen abfällt. Man merkt das einfach, dass natürlich in den Zeitungsinterviews, auch in der Frage der Fernsehauftritte, die Regierungskoalition natürlich häufiger vorkommt. Deswegen ist das wahrscheinlich ganz normal. Nichtsdestotrotz war das auch in den letzten Wochen dem geschuldet, dass wir gesagt haben, in dieser Ukraine-Krise, in diesem Krieg, den wir dort erleben, wo wirklich ein brutaler Angriffskrieg auf eine unabhängige, freies Land in Europa passiert, ist es nicht die Zeit für parteipolitische Dinge, sondern es ist Zeit, denjenigen bestmöglich zu helfen. Wir haben ja diese Aktion Helden helfen auch ins Leben gerufen und haben uns dafür eingesetzt zu sagen, wir hatten nämlich, vielleicht um das kurz zu erklären, wir hatten einen Call mit einer jungen Abgeordneten aus der Ukraine, 33, Halina Janschenko, die uns erzählt hat und gesagt hat, Es ist ja super, wie ihr euch um die Flüchtlinge kümmert, ob in Deutschland oder auch an der Grenze in Polen, in Ungarn, in der Slowakei oder auch in Rumänien. Aber wer tut eigentlich was für diejenigen, die Kämpfer, die Helden, die hier jeden Tag an die Front gehen? Leute, die so alt sind wie wir, die früher in die Uni oder zum Job gegangen sind und heute an die Front gehen. Und es gibt dort die Armee, die ist einigermaßen ausgestattet, aber es gibt eben auch dahinter die sogenannten Territorialverteidiger in der zweiten Reihe. Die haben quasi vom Staat eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt gekriegt und haben ansonsten aber nichts. Die haben keine Schutzausrüstung, die haben keine besonderen Schutzgüter oder ähnliches.
Helme,
Westen, was haben wir noch dahin gebracht? Wir haben Ferngläser hingebracht. Wir haben dann ganz schnell eine Aktion gestartet, haben jetzt 3 Trucks, haben insgesamt Hilfsgüter, Schutzgüter im Wert von 150.000 Euro in die Ukraine gebracht, planen gerade den 4. Truck. Also wer noch helfen will, heldenhelfen.eu, kann man das ganz einfach bestellen dann wird das Ganze gesammelt und wir planen nächste Woche den nächsten Truck dorthin zu bringen, direkt nach Kiew. In der Kooperation mit Vitali Klitschko, dass das dann auch wirklich ankommt und die ersten 3 Trucks sind angekommen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir den 4. auch runterbringen werden und würden uns natürlich sehr freuen, diejenigen auch zu unterstützen, die dort, wo wir uns wirklich ernsthaft Sorgen machen, ob die die nächste Nacht noch überleben. Und deswegen ist das etwas, wo ich gesagt habe, jetzt ist auch Zeit, so eine Aktion ins Leben zu rufen, wirklich hart dafür zu arbeiten. Ich war beim ersten Truck selber dabei. Darauf den Fokus zu legen und vielleicht das Mediale ein bisschen runterzufahren. Aber momentan sieht man, wie schwach auch die Bundesregierung agiert in der Frage der Unterstützung und der Hilfe. Und deswegen werden wir sicherlich auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder etwas deutlicher werden und die Bundesregierung dahin treiben und klar machen, dass mehr Hilfe für die Ukraine notwendig ist.
Wie bewertest du die Arbeit der aktuellen Regierung? Man muss dazu sagen, wir befinden uns jetzt Ende April. Wie bewertest du die Arbeit der Regierungskoalition?
Na, wenn ich beim Thema Ukraine bleiben kann.
Ja, beschränken wir uns erstmal darauf.
Ja, dann muss ich sagen, es ist beschämend, wie man am Anfang irgendwie 5.000 Helme abgefeiert hat. Da hat man sich wirklich die Frage gestellt, ob das jetzt deren Ernst ist, wie die Verteidigungsministerin.
Waren auch nicht alle heil da, ne?
Na, das war danach auch noch bei den weiteren Waffen der Fall, auch bei der Frage des SWIFT-Ausschlusses Russlands, wie man da gezögert hat, anschließend Waffenlieferungen, wo wirklich auch viel Schmuh dabei war, aber auch die wirklich sehr lange gebraucht haben. Wie wir gesehen haben, dass man beim Thema EU-Beitrittsperspektive der Ukraine den Menschen zu sagen, ja, ihr könnt nicht morgen Mitglied der Europäischen Union werden, aber wir sehen eine Perspektive für euch. Wir sehen, dass ihr ein unabhängiges Land bleibt und dass ihr eine Perspektive in Europa habt, dass man das nicht geschafft hat, dass man auch immer noch an diesem Thema Ölembargo festhält. Die Firma, die am meisten davon profitiert in Deutschland, ist die Firma Rosneft mit einem bekannten deutschen Ex-Kanzler Gerd Schröder an der Spitze. Und dass solche Leute weiterhin damit Geschäft machen können, das macht mich wirklich irgendwie wahnsinnig, dass wir da nicht konsequenter sind und diese Bundesregierung nur zögert und zaudert, anstatt konsequent zu handeln.
Dann lass uns doch kurz über eine Ex-Kanzlerin sprechen. Wie bewertest du nicht ihre 15 Jahre generell, sondern ihre Russlandpolitik, ihr Umgang mit Wladimir Putin?
Man kann das nicht an der Kanzlerin festmachen. Man muss es ja auch an uns allen festmachen. Wir haben die Signale nicht richtig gehört oder wollten sie nicht hören. Die generelle Politik, das war ja nicht nur die Bundeskanzlerin. Es war ja über die Koalition hinweg, auch in den letzten Jahren, egal ob es Rot-Grün war, ob Schwarz-Gelb war, ob es auch die Große Koalition war, waren ja alle dabei. Meine Nord Stream hat man gestartet unter einer rot-grünen Bundesregierung damals noch unter Gerd Schröder. Und das zeigt, wir haben uns alle darin geirrt, dass diese Geschichte Wandel durch Handel funktioniert. Und alle haben Putin unterschätzt, wollten das nicht hören, was er damals schon gemacht hat, 2008. 2008, als er in Georgien eingefallen ist, 2014, als er die Krim annektiert hat und im Donbass seine Schergen dort platziert hat. Das haben wir alles nicht ernst genommen und deswegen sollten wir umso wachsamer sein, wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was er momentan so von sich gibt mit Blick aufs Baltikum und anderem. Da muss uns wirklich Angst und Bange werden und da sollten wir sehr, sehr deutlich und sehr, sehr hart agieren und reagieren. Wir haben, was die Wirtschaftssanktionen angeht, sehr, sehr stark reagiert und wir müssen, was die militärische Unterstützung auf der anderen Seite angeht, noch viel, viel mehr tun.
Bist du da positiv überrascht von Annalena Baerbock, die ja schwere Waffen immer fordert?
Ich finde es schon erstaunlich, muss sagen, dass Annalena Baerbock und auch Robert Habeck einen erstaunlich guten Job machen. Hat man ihnen wahrscheinlich so nicht zugetraut, dass die ehemaligen Pazifisten der Grünen jetzt dann diejenigen sind, die eine SPD und einen Bundeskanzler Olaf Scholz zu mehr Waffenlieferungen treiben. Das hätte sich wahrscheinlich vor einem Jahr noch keiner so richtig zutrauen wollen. Aber es zeigt, dass sie in der Außenpolitik eine klare Haltung haben, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, dass wir sie stärker unterstützen müssen. Und diese Einschätzung teile ich. Und deswegen sind wir da auch im persönlichen Austausch. Bin auch im Europaausschuss des Bundestages, dort auch Berichterstatter für die Ukraine und deswegen vielfach auch mit dem Außenministerium im Kontakt. Und das ja, ist etwas, wo wir versuchen, auch gemeinsam Druck aufzubauen und zu schauen, dass wir das hinbekommen, dass Deutschland mehr tut und mehr unterstützt, weil die Ukrainer verteidigen gerade unsere Freiheit, die Freiheit Europas.
Vielen Dank für diese klaren Worte. Dann wollen wir vom Donbass zurück ins sehr schöne, friedliche Nordfriesland gehen. Michael, wo sind hier denn? Natürlich sind die Probleme, die wir hier haben, nicht mal ansatzweise zu vergleichen wie da drüben. Aber was sind Baustellen hier vor Ort, die du angehen möchtest?
Ich glaube, wir in Nordfriesland haben gerade zwei Themen, die wir jetzt besonders in den Fokus nehmen müssen. Das ist einmal das Thema Wohnen. Da wurde zwar in den letzten Jahren schon einiges gemacht, wenn wir uns die Sozialwohnraumförderung anschauen. Aber ich glaube, jeder hier in der Region kann das bestätigen, wenn er sich umschaut. Bezahlbarer Wohnraum zur Miete ist schwierig zu finden. Der Traum vom Eigenheim kann kaum noch verwirklicht werden, weil einfach die Baupreise, aber auch die Grundstückspreise so explodieren. Und ich sag mal, das fertig gebaute Haus ist sowieso schon einige Jahre lang deutlich zu teuer für den Normalverdiener. Deswegen, glaube ich, müssen wir da den Fokus setzen. Das machen wir tatsächlich jetzt auch mit beispielsweise im Wahlprogramm, wo wir unter anderem die Grunderwerbsteuer fürs erste Eigenheim abschaffen wollen, fürs erste Selbstgenutzte da ganz, ganz wichtig. Das heißt also, jemand, der hier seinen Zweitwohnsitz machen will, würde davon nicht profitieren. Da ist aber dann halt wichtig, dass vorher die Ampelkoalition im Bund die Grunderwerbsteuer reformiert. Da hoffe ich auch auf Tillmanns Unterstützung, dass er da im Bund auch Druck macht. Einfach, dass wir dann im Land dieses Thema anpacken können. Aber ich sehe auch beim Wohnen das Thema Wohnraum für Leute mit 8 bis 10 Euro warm. Das heißt, Leute, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, die werden bisher komplett, ja, ich sag mal, vernachlässigt. Die stehen nicht im Mittelpunkt dieser Politik. Und ich würde es da wichtig finden, dass sich die Politik dieser Leute mehr annimmt. Weil wenn wir uns zum Beispiel mal ein Förderprogramm anschauen, ob es irgendwo im Bund eins da für diesen Wohnraum gibt, gibt es in keinem der 16 Bundesländer. Ich finde, das muss geändert werden. Das wäre ein erster guter Schritt, den wir machen könnten. Und als zweites großes Thema sehe ich eigentlich das Potenzialthema. Das ist sogar tatsächlich dann wieder das Zurückspielen auf Russland und die Ukraine. Das ist das Thema Energie. Nordfriesland produziert mehr als 500% seines eigenen Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien. Wenn wir das jetzt schaffen umzuwandeln mit Wasserstoff, wenn wir es hier vor Ort verbrauchen können, aber auch in unseren Industriebetrieben zur Verfügung stellen können, dann können wir richtig was reißen, gut bezahlte Jobs in der Region schaffen. Und wir sehen ja bereits die ersten erfolgreichen Ansiedlungsversuche, beispielsweise jetzt nach Heide, wo Nordfriesland.
Fand ich in Nordfriesland, aber in der Nähe.
Ja, und da muss man, finde ich, auch immer als Westküste denken. Da dürfen wir nicht nur im Klein-Klein denken, da müssen wir die Westküste gesamt sehen. Da wird angesiedelt und auch die Zulieferbetriebe für diese Fabrik. Auch die werden in Nordfriesland ansiedeln. Leute, die in der Fabrik arbeiten, werden in Nordfriesland wohnen. Auch da wieder dann zurück zum Thema Wohnen müssen wir dementsprechend Tempo machen. Und wenn wir die beiden Themen anpacken, wobei es natürlich noch viel, viel mehr Themen gibt, die man bespielen kann, ich glaube, dann können wir richtig was reißen hier für unsere Region.
Dann lass uns über berufliche und persönliche Perspektiven abschließend sprechen.
Das macht er immer gerne. Ne?
Herrlich.
Ich dachte, die Frage war an Tillmann gerichtet.
Nee, ich denke, Michael ist dran. Ja, also.
Fangen wir mit Michael an. Du kannst überlegen, was ab November los ist. Michael, du bist Mitte 20.
Jo.
Wahrscheinlich bald im Landtag.
Möglich.
Möglich. Daniel Günther macht vielleicht noch 5 Jahre, geht dann vielleicht auch Richtung Bund. Wie sieht's denn bei dir aus?
Also erstmal glaube ich, dass Daniel Günther uns noch ganz, ganz lange erhalten bleiben würde. Ich glaube, er weiß zu schätzen, was er in Schleswig-Holstein hat.
Hat und Olaf Scholz auch mal gesagt über Hamburg.
Ja gut, aber das ist Olaf Scholz, der vergisst auch schnell mal. Daher würde ich sagen, Daniel Günther bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten. Ich selbst möchte jetzt erstmal für 5 Jahre gewählt werden. Dann schaut man weiter. Und ich würde mich erstmal freuen, wenn wir hier für südliche Nordfriesland richtig viel erreichen können.
Arbeitet man dann eigentlich noch nebenbei als Landtagsabgeordneter? Oder ist man ein Fulltime-Politiker?
Also ich sag mal, das ist immer ganz wichtig klarzustellen. Wenn man gewählt ist, ist die erste Verantwortung, die man hat, das Mandat. Komme, was da wolle. Zweite Frage, die eben natürlich häufig gestellt wird und womit man sagen muss, auch als junger Mensch, da stellt man sich die Frage, ist, bleibt man noch so ein bisschen im Beruf drin, alleine, ich sag mal, auch um den Kontakt zu den normalen Leuten nicht ganz zu verlieren. Da ist denn eine Möglichkeit, auch wenn, je nachdem, wie der Arbeitgeber das handhabt, dass man vielleicht noch einen Tag in der Woche, ich arbeite selbst in einer Steuerberatung, noch was betreut. Das ist für mich durchaus eine Option, aber ich sag ganz ehrlich, das möchte ich am Ende entscheiden, wenn ich eventuell gewählt worden bin. Weil die erste Priorität erstmal für mich, dass ich das Mandat zu 110% ausfüllen kann. Wenn das mit Job nicht möglich ist, dann ist 110% das südliche Nordfriesland in meinem Fokus und das ist für mich das ganz Wichtige.
So, Tillmann, genug Bedenkzeit gehabt. Du bist ja noch Vorsitzender der Jungen Union Deutschland. Wie geht's damit weiter? Du wirst ja auch nicht jünger.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir beide nähern uns mehr der Mitte 30 als Michel. Deswegen werde ich im November den Bundesvorsitz der Jungen Union abgeben. Und
an wen?
Das werden wir in den nächsten Wochen mal ein bisschen hören. Ich höre ein paar Signale, dass es möglicherweise Kandidaten gibt, die sich darum bewerben. Ist ja schön, zeigt, dass es eine Attraktivität gibt. Und ich freue mich darauf, dass ich weiter im Bundestag bleibe. Es ist ja nicht unabhängig voneinander, ist unabhängig voneinander. Und genau deswegen ist mein Fokus dann auf dem Bundestagsmandat und da freue ich mich drauf, weiterhin die jungen Kandidaten auch trotzdem darüber hinaus zu unterstützen. Die persönlichen Verbindungen bleiben ja, aber dann eben noch mehr Fokus auf mein Bundestagsmandat zu legen.
Auf welchen Posten schielst du so? Denn dein Vorgänger bei der JU ist ja jetzt Generalsekretär, Paul Ziemiak. Worauf schielst du?
Ich habe immer gelernt, Politik ist nicht planbar. Und ich habe damals zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass meine Vorgängerin aufhört für den Bundestag. Die war noch keine 60 und hat dann gesagt, für sich entschieden, sie hört auf. So wurde das Bundestagsmandat frei. Damals nicht damit gerechnet, dass Paul Generalsekretär wird, unter Annegret Kramp-Karrenbauer von ihr damals gefragt wird und so dann, dass der Bundesvorsitz der Jungen Union frei wird. Und deswegen war für mich immer ganz wichtig, das finde ich gut, dass Michel das eben auch nochmal so betont hat, dass man eine solide Ausbildung hat und dass man immer sagen kann, als Fußballtrainer habe ich immer gesagt, wenn ich den Jungs nichts mehr beibringen kann, dann stelle ich eine Kasten Bier in die Mitte und gehe so ungefähr, weil dann ist es auch gut gewesen. Und man muss immer sagen können, für sich, ich entscheide das. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man das schafft, dass man es für sich entscheiden kann. Und wenn man dann noch eine solide Ausbildung hat, wie Michel sie hat, wie ich sie zu Ende gemacht habe als Volljurist, dann kann man eben auch in anderen Bereichen arbeiten. Und Politik ist eine tolle Ehre, ist am Ende auch ein toller Beruf, aber es ist am Ende immer ein Mandat auf Zeit. Und es ist gut, wenn man davon unabhängig ist, dann kann man auch unabhängige Entscheidungen treffen.
Ich blicke auf die Uhr. Du sollst jetzt Richtung Rendsburg. Tillmann, wo geht's für dich heute hin? Noch weiter Wahlkampf oder lang die 4 Stunden heute bei Edeka in Husum?
Nee, das Wahlkampf ist ja schon ein Vollzeitjob, sogar ein bisschen mehr als Vollzeitjob. Das heißt, gleich geht's erst einmal ins Büro, ein paar Sachen abarbeiten, aber später geht's direkt wieder in den Haustürwahlkampf hier in unseren ländlichen Raum. Ein paar Haustüren klingeln, die Wähler überzeugen, dass Daniel Günther der richtige Ministerpräsident ist und hoffentlich auch, dass sie mich denn zu ihrem direkt gewählten Abgeordneten machen. Und das geht so weiter bis zum 8. Mai und dann hoffen wir, dass das alles von Erfolg gekrönt ist.
Wie läuft so ein Haustürwahlkampf ab? Ihr geht wirklich von Tür zu Tür, du stellst dich vor und sagst, hier, ich bin dein Mann?
Ihr sagt zwar nicht, ich bin dein Mann, das könnte manchmal für Verwirrung sorgen, aber so ähnlich läuft das schon ab. Also wir sammeln uns zentral, sind meistens so 4, 5, 6 Leute, schwärmen dann aus und ja, dann wird tatsächlich ganz klassisch geklingelt, schauen, ob jemand da ist. Wenn jemand da ist, ist immer schön, dann stellt man sich kurz persönlich vor. Aber wenn jemand nicht da ist, dann hinterlassen wir dem einen persönlichen Brief einfach, wo ich nochmal drauf verweise, wenn es ein Thema gibt, dürfen die sich gern bei mir melden. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, denn in allen meinen Flyern stehen auch persönliche Kontaktdaten drin, stehen teilweise meine persönlichen Adressen drin. dementsprechend, das ist mir ganz wichtig einfach. Deswegen finde ich den Haustürwahlkampf auch so eine schöne Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ganz wichtig, die Telefonnummer danach nicht zu ändern.
Kommt doch an, wie das Ergebnis lassen. Dann ist meine letzte Frage im Podcast immer dieselbe, denn ich wollte schon immer mal mit euch beiden eine Tasse Tee trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? In unserem Fall vom Teekontor Nordfriesland, wenn ihr könntet.
Ich glaube, Tillmann ist dran. Wohin habe ich beantwortet?
Zu wem schaust du auf, Tillmann?
Wen ich aktuell gerne mal zum Tee treffen würde, wäre Emmanuel Macron.
Hast du noch nicht?
Nee. Finde es eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit, auch jetzt gerade in dieser aufreibenden Zeit, in der Frage, wie geht's weiter in Frankreich, mit dieser sehr schwierigen Stichwahl mit Marine Le Pen. Und da würde ich gerne mal seine Gefühlswelt, seine Gedankenwelt zu hören, wie er das sieht. Aber der hat wahrscheinlich momentan so viel um die Ohren, dass sein Fokus mehr auf anderen Dingen liegen dürfte als auf einer Tasse Tee. Trotzdem fände ich spannend.
Wird dieses Gespräch auf Englisch, Französisch oder Deutsch stattfinden?
Kann ehrlicherweise gar nicht sagen, wie gut die Sprachkenntnisse von Emmanuel Macron sind, ob er gut Englisch spricht. Mein Französisch ist ein bisschen zu eingerostet. Ich glaube, das wird schwierig. Aber wir werden uns schon verständigen.
Wunderbar. Wie sieht's eigentlich mit deinen Sprachkenntnissen aus? Plattdeutsch?
Verstehe ich besser, als dass ich schnack. Das ist uns immer ein bisschen peinlich.
Da geil mir auch so.
Ja, da sind wir wenigstens schon zwei an Bord. Ja.
Ansonsten, aber wenn wir beiden
klappen, dann bin da auch raus.
Ja, peinlich, ne? Mann, ich find's so schade, aber ist so. Ja. So, mit wem schaffst du mal einen Tass Tee trinken?
Ja, also ehrlicherweise, wenn Tillmann hier schon Emmanuel Macron rauszieht, also da kann man ja dann anschließend nur noch tiefer stapeln, da viel höher geht's ja gar
Marine
nicht mehr.
Le Pen.
Nee. Das lassen wir mal lieber sein.
Ja.
Wen ich tatsächlich sehr faszinierend finden würde, das ist einmal mit Barack Obama einfach, weil man muss sagen...
Da muss ich reingehen. Das hatte man im Podcast eben, hatten wir auch schon, da war Barack Obama auch schon genannt. Du warst jetzt für den anderen. Ja, tut mir leid.
Ja,
ja, das Barack kommt so oft, das lasse ich nicht durchgehen.
Echt?
Ja. Und mit deiner Mutter auch nicht.
Wenn meine Mutter trinkt gerne eine Tasse Kaffee.
Ja, gut.
Ansonsten würde ich das nochmal sehr spannend finden, tatsächlich mit Olaf Scholz mal eine Tasse Tee zu tun, weil man würde gerne mal in den Kopf reinschauen von diesem Menschen, auch wieso er so viel vergisst. Das wäre sicherlich interessant herauszufinden. Aber ansonsten ist es natürlich immer spannend, auch mit dem aktiven Bundeskanzler einer Regierung zu sprechen und mal wirklich herausfinden, was liegt dem so auf dem Herzen, beziehungsweise wie ist der eigentlich so im 1:1?
Das wäre in der Tat ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde auch gerne mal eine Tasse Tee mit ihm trinken. Aber heute wollte ich das gerne mit euch. Und ich bedanke mich für eure kurzfristige Zeit. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Aufenthalt in Rendsburg und vor allem in Dithmarschen. Kommt dann mal heil wieder weg. Und musst du wissen, zwischen Dithmarschen und Nordfriesland sind immer so ein paar Rivalitäten. Alle nie ernst gemeint, aber das wirst du da drüben bei den Ditchies, wie wir sie liebevoll nennen, auch hören.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, als Außenstehender hast du da nichts zu befürchten. Also,
okay,
vielen Dank.
Der Schiedsrichter heute.
Ja, richtig. Schiedsrichter, hast du ja Erfahrung.
Auch, ja.
Ja, wir könnten noch viel länger schnacken. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich sag vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Michael Deckmann und Tillmann Kuban. Vielen Dank.